Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen Abend wünschen euch die Two Cray Nights. Mein Name ist Kai und auf der anderen Seite unserer Teamstation befindet sich der Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai. Grüße aus Kassel.
Grüße aus Kassel, ja. Also nicht ich, sondern du.
Ich, schon wieder, genau.
Heute widmen wir uns dem Abschluss von Buch 3, Galaxis in Flammen. Und somit werden wir heute auch drei Kapitel besprechen. So ein bisschen der Ersatz dafür, dass es letzte Woche keine Folge gab. Und heute verzichte ich auch auf eine Rückschau, da das der Horus heute für uns übernehmen wird, am Anfang von Kapitel 15.
Kannst du dich noch dran erinnern?
An was?
An den Anfang von Kapitel 15.
Ja, natürlich. Denn der Horus sitzt im Strategium und denkt über die aktuelle Lage nach, denn auf dem Planeten war ein Massaker geplant, ne? Aber da herrscht jetzt Krieg. Das war nicht so ganz das, was er vorhatte. Und der Tavitz, der konnte ja vom Schiff der Emperor's Children fliehen und konnte seine Brüder vor den Bomben warnen. Ein Aspekt, den der Horus einfach nicht bedacht hatte.
Mhm.
Und dann erzählt ihm der Malokhurst auch noch, dass die Kila, die Oliton und der Sindermann mit dem Gruß auf die Eisensteine geflohen sind. Die ist zwar schwer beschädigt worden, aber dennoch ist sie in den Warp gesprungen. Und wenn sie Terra erreicht, dann ist wohl sein ganzer Zeitplan dahin. Und das grämt ihn, das ärgert ihn. Und letztendlich wird er dann noch von Eidolon angerufen, der ihm dann mitteilt, dass sie mit Lucius einen Verbündeten im Palast haben. Das war ein sehr kurzer Recap dessen, was so passiert ist. Das hat er heute mal für uns übernommen.
Stimmt. Und das war auch schon quasi der erste Abschnitt des Kapitels 15. Ich habe das mehr oder weniger genauso aufgeschrieben, mit der Ergänzung, dass Malokhurst selbst sagt, er hat versagt. Irgendwie sagt Horus darauf wieder nein, noch ja. Also im Grunde genommen hat er versagt, aber das ist jetzt egal, das muss irgendwie weitergehen, weil Istvan 5 entscheidend ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden. War das jetzt der Planet, auf dem sie vorher schon waren mit der Kommunikationsstation, oder war das ein anderer?
Das war ein anderer, das war ja Istvan
4 vielleicht?
Ich weiß nicht, ob der eine Nummer hatte.
Hm.
Das war doch, der hatte doch so eine Istvan, so irgendwas Letztendliches.
Ah.
Der Name an sich.
Stimmt,
ich
ja.
Ich weiß, ich komm aber gerade nicht mehr drauf.
Okay, aber also es war nicht Istvan 5.
Ich glaube nicht, nee.
Was mich am Anfang sehr irritiert hat. Und was auch noch genannt wird, ist, dass die Eisenstein durchaus früher abgefangen wird, als man das so denkt oder vermutet. Weil die wollen eigentlich wie irgendwie so am Rand des Systems ankommen, um von da aus einen Sprungpunkt zu erreichen und wegzuspringen. Das versucht man zu verhindern, beschädigt sie dabei schwer und dann macht sie so eine Art Notsprung in den Warp, was Malokhurst dazu veranlasst zu sagen, dass wenn die eh nicht überlebt haben. So ein bisschen vielleicht, um Horus zu besänftigen, der das irgendwie gar nicht so cool findet, weil es besteht immer noch die Chance, dass sie nicht sterben und doch irgendwie durchgekommen sind. Aber das erfahren wir hier nicht mehr.
Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Ne? Genau.
Ja, also ich finde, das ist so schön naiv irgendwie, ne, dass er gedacht hat, das geht alles so locker flockig und butterweich so von der Hand und das wird alles kein Problem sein und da, dass er sich da jetzt so ärgert, das ist ja,
naja,
ja, ich glaube naiv, das Thema Naivität hatten wir schon mal bei ihm.
Ja, er ist halt durchaus immer noch sehr von sich selbst überzeugt und das ändert sich nicht dadurch, dass er jetzt plötzlich irre oder böse geworden ist.
Aber er war ja schon mal irgendwie vernünftiger, ne? Und das da ist ja...
Das stimmt, ja. Er war berechnender auf jeden Fall. Das ist er gefühlt nicht mehr. Er ist sehr impulsiv geworden.
Also berechnet ist er immer noch, nur seine Rechnungen sind falsch.
Kann man auch so sagen.
Irgendwie gefühlt.
Genau.
Also, naja. Dann geht's weiter mit dem Loken. Denn der steht an den Verteidigungsanlagen des Palasts und ist bekümmert, ob des letzten Angriffs der World Eaters, denn der wurde angeführt von Angron, Und durch eine List konnten sie den Ansturm abwehren, weil die World Eaters beim Erreichen der Verteidigungsstellung erschöpft waren und dort einfach abgefangen werden konnten. Das stand ich mir, fand das, habe ich mir irgendwie lustig vorgestellt, dass die davon ankommen.
Ja, ich auch. Also Locken hat so sein Schwertchen gehalten und ist so reingestolpert quasi. Das,
ja, also.
Ja.
Ja.
Aber das war ja auch der Plan.
Ja, aber das hat auf Angron nicht gepasst. Weil entweder war der da schon nicht mehr dabei.
Genau, das habe ich, das war eine der vielen Stellen, wo ich gedacht habe, irgendwas habe ich wohl verpasst. Weil da steht ja extra, das war der schlimmste Angriff bisher, den hat Angron selbst angeführt, aber sie wurden zurückgeschlagen.
Irgendwie passt das nicht zusammen. Aber okay.
Ja.
Vielleicht ist Angron da noch nicht so stark. Es ist einfach nur wütend und nicht stark. Keine Ahnung. Genau, die konnten abgefangen werden und Tawitz kommt jetzt zu ihm und erzählt, dass der Lucius oder beziehungsweise Lucius Leute hätten eine Kommunikation abgefangen, dass Abaddon und der Aximand sich mit den Sons of Horus dem Kampf gegen sie anschließen werden. Und der Lucius wäre völlig begeistert gewesen. Und Loken geht dann Vipus und Tarik suchen und sagt lächelnd zu Tawitz, dass dies alles ändern wird. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, was er an der Stelle damit meinen könnte.
Naja, also bisher war er ja bedacht darauf, möglichst lange auszuhalten und Horus möglichst viele Verluste zuzufügen. Und nachdem er jetzt gehört hat, dass seine Brüder oder ehemaligen Brüder Simonival da sind oder ankommen, hat er seine Pläne geändert und so habe ich es auch an der Stelle schon vermutet, er macht sich jetzt auf den Weg, um die quasi zu empfangen. In der Makaran-Basilika, die irgendwo im Norden ist. An der Stelle hätte man natürlich auch vermuten können, dass es irgendwie eine Finte oder List ist, weil es ja ausgerechnet von Lucius kam.
Das habe ich natürlich auch vermutet, aufgeschrieben habe ich es aber später erst.
Ja. Wir werden es ja noch sehen gleich.
Ja, Lucius geht's weiter, ne? Was macht denn der? Der Schelm.
Ich hatte wieder seltsame Bilder vor Augen. Also der schleicht sich gerade aus dem Palast und es wird immer beschrieben, wie er so hinter einer Säule rausspitzt quasi und über den Boden kriecht und so ein bisschen, ich weiß gar nicht, Zeltlager spielt mit Action-Einlagen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Tatsächlich wird aber immer wieder beschrieben, wie er da an Leichen vorbeikriecht und sich vorstellt, wie die so genüsslich umgebracht wurden. Also dieses Überemotionale, was den Kampf angeht, wird jetzt nochmal weiter betont. So wie es halt am Anfang oder in den letzten Kapiteln angedeutet haben und gestartet haben. Und schließlich trifft er dann auch Eidolon, weil mit dem will er sich treffen, weil er ja vorher mit dem gesprochen hat. Und Eidolon spottet erstmal über ihn. Weil das, was Lucius anbietet, ist uninteressant, weil sie gewinnen so oder so. Früher oder später.
Wo Lucius dann halt den berechtigten Einwand bringt, ja, aber mit wie vielen Verlusten denn? Also, wenn er das hier noch weitermachen wollt, braucht ihr vielleicht noch ein paar mehr Leute und das hier wird euch halt einige an Legionären dann auch kosten.
Mhm. Und natürlich weiß er, wie er Eidolon um seinen Finger wickeln kann, indem er ihn nämlich klar macht, er liefert ihm Tawitz aus, wobei er das ja nicht so wirklich macht, weil er ihn ja selbst umbringen will. Aber er will dann damit dafür sorgen, dass Eidolon quasi viel mehr Ruhm gewinnt als alle anderen, weil er so den entscheidenden Schlag ausführen kann. Und schwupps hat er gewonnen.
Genau. Ja, kitzelt halt Eidolon an seinem Ego, genau. Ne? Das funktioniert an der Stelle immer gut.
Tja. Wobei ich glaube, das ist nicht Eidolon-spezifisch, sondern das ist ein Empress Chiltern-Thema, oder?
Das glaube ich auch, aber ich glaube, Eidolon ist es vielleicht noch ein Stück ausgeprägter. Ja. Denn warum macht er das Ganze? Er hat halt den Wunsch, wieder in die Legion eingegliedert zu werden. Und das verwehrt ihm Eidolon zuerst, aber dann letztendlich willigt er wohl ein. Also wir kriegen das nicht mit. Also er sagt es nicht explizit, aber weil der Abschnitt an der Stelle auch endet. Aber das bekommen wir dann nachher nochmal mit.
Ja, das ist ja auch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, kein wahnsinnig großer Preis für das, was er anbietet. Er will halt nochmal die Seiten wechseln.
Nö. Also ist quasi geschenkt.
Ja. Ja, natürlich ein Doppelverräter ist schon irgendwo ein gewisses Risiko, aber naja, was soll's.
Ja, mein Gott. Grubbelt wird fallen spähen.
Wobei, ich glaube, dass der Begriff Doppelverräter taucht sogar irgendwo auf später. Tatsächlich ist er das ja eigentlich gar nicht. Weil der erste Verrat ist ja die Freundschaft zu Tarwitz aus der Perspektive von Horus. Und das ist ja eigentlich kein Verrat, sondern das war ja so der Normalzustand eigentlich, oder?
Ja, das war ja nicht seine Absicht. Also er hat ja nicht aktiv Verrat begangen, von daher. Also er erkennt ja selbst, dass er auf der falschen Seite steht, einfach nur durch diese Freundschaft.
Ja.
Und hat es spät erkannt, aber was lange währt, wird endlich gut.
Gut, in Anführungszeichen, ja.
Also der Abschnitt ist an der Stelle dann auch beendet und dann geht's mit Torkadon und Loken weiter. Denn die beiden wollen zu Abaddon und Aximand, die wollen die stellen und mit deren Tod den Plänen des Kriegsherrn schaden. Der Vipus will aber mit, wird aber von Loken gebeten, hier zu bleiben und weiter den Palast zu verteidigen. Ich frage mich ja immer noch, ob Lucius Bericht über die Ankunft von Ezekiel und Klein Horus korrekt war. Das haben wir eben schon gehabt. Mhm. Oder ob er hier den Erebus macht. Das wissen wir an der Stelle nicht. Der Tarwitz soll aber für Ablenkung sorgen und Tarik und Gavir machen sich dann auf den Weg.
Pass auf. Die machen sich auf den Weg in die letzte Schlacht von Istvan III. Das müssen wir uns merken, weil das kommt gefühlt noch 10 Mal. Die letzte Schlacht von Istvan III.
Ja, ja, genau, das kommt, das ist mir an der Stelle gar nicht aufgefallen, aber es kommt noch ein paar Mal hinterher. Genau. Das ist richtig.
Fand ich, ja, seltsam. Aber egal. Wie du sagst, Abschnitt endet.
Jetzt kommt so ein bisschen ein lustiger Teil.
Genau.
Denn der Horus brüllt den Fulcrim an.
Ja, Fulcrim kommt zurück mit der Stolz des Imperators und hat seine Mission verkackt quasi, denn er kommt ohne Ferrus Manus zurück, den er ja eigentlich überreden sollte mitzumachen. Und Horus brüllt ihn an, wie du gesagt hast, aber Fulcrim scheint es relativ egal zu sein. Der steht da, wird als Charmeur und Bon Vivant beschrieben, weil er jetzt plötzlich Zöpfe hat und auch irgendwie, warum auch immer, Tätowierungen im Gesicht. Hier steht sogar erste Tätowierung, was auch immer das heißen soll. Mhm. Ja, und er erzählt halt quasi Horus, dass Ferrus Manus ein Narr ist und er ihn nicht überzeugen konnte. Aber er geht gar nicht darauf ein, dass Horus eigentlich sehr wütend auf seinen Bruder ist. Das prallt irgendwie an ihm ab. Und Horus fragt sich, woher das kommt. Hast du irgendwas zu den Tätowierungen aufgeschrieben oder ist dir das auch aufgefallen?
Das habe ich gar nicht gelesen.
Okay. Also mich hat irritiert,
das ist mir noch nicht mal aufgefallen.
Weil da halt erste Tätowierung steht. Nachdem er sich dann halt quasi hat anfüllen lassen, sagt Fulcrim, ich gehe jetzt mal zu meinen Legionen und mache weiter wie geplant. Aber Horus hat einen anderen Plan für ihn und sagt, nee, das machst du nicht. Du gehst jetzt zu Istvan V. Das ist nämlich viel wichtiger.
Denn dort soll er die letzte Phase des Istvan-Unternehmens vorbereiten. Und der Primarch der Emperor's Children ist gelinde gesagt nicht so begeistert, so einen in seinen Augen niederen Job machen zu müssen.
Das war nicht so abgemacht, sagt er sogar.
Nee, richtig, weil er und seine Söhne waren schließlich die Auserwählten des Imperators. Ja? Also so geht's ja mal nicht.
Ja.
Und der Horus packt ihn dann aber doch an seinem Stolz, denn nur ihm könne er diese Aufgabe übertragen. So wichtig ist die und alles hängt nur von ihm ab. Und das funktioniert. Ne? Der Fulcrim ist relativ einfach zu manipulieren. Der geht dann auch nach Istvan V und Eidolon behält erstmal das Kommando über die Emperor's Children auf dem Planeten.
Vorher sagt er noch, dass das in Anführungszeichen sowas wie Drecksarbeit ist und da kann er doch Petorabio oder Mortarion hinschicken, die sind für sowas ja wie gemacht. Dann kommt er halt mit den Prinzipien und packt ihn bei seinem Stolz, geht aber auch auf das Thema der glänzenden Waffe ein. Wir erinnern uns, dass Fulcrim ja mit so einem leuchtenden Schwert Horus Schiff verlassen hatte auf dem Weg zu Ferrus Manus, wo ich noch dachte, das wäre das Schwert, das Ferrus Manus selbst geschmiedet hat für Horus. Jetzt wird's aber...
Dachte ich eigentlich auch. Mhm. Es scheint wohl das andere zu sein.
Genau, ne? Es wird als giftig glänzende Waffe jetzt beschrieben und das ist eindeutig das Anathame damit gemeint. Und das ist auch ein Argument von Horus gewesen, Fulcrim jetzt zu überreden, weil er sagt, das kann er ja nur ihm anvertrauen und nur in ihn setzt er genug Vertrauen, um das auf Istvan V auch richtig vorzubereiten.
Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der Fabius mit dem Ding vom Schiff gegangen ist.
Ja, stimmt.
Oder?
Dann hätten wir aber tatsächlich einen echten Fehler im Plot gefunden. Außer Fabius hat es irgendwann Fulcrim gegeben.
Irgendwie.
Ja, das stimmt, doch.
Ist das nicht, oder?
Nee, es passt nicht ganz zusammen. Aber da kommen später noch so ein paar Sachen, die nicht ganz zusammenpassen.
Das war's mit dem Kapitel 15. Da ist das Kapitel, das ist schon rum.
Mhm. Also wieder viel Vorbereitung, wenig Action.
Kapitel 16 geht relativ nahtlos weiter, denn Eidolon führt die Emperor's Children Verräter an, die nun die Barrikaden stürmen und in den Palast vordringen. Also da hat wohl das Angebot von Lucius angenommen, ne, weil irgendwie sind sie ja da durchgekommen und die Loyalisten sind überrascht und haben kaum eine Chance auf Gegenwehr. Also anscheinend hat Lucius sein Versprechen dann wahrgemacht.
Also die Action, die in Kapitel 15 fehlt, startet quasi direkt in Kapitel 16. Der Vadon kniet irgendwie bei einem Casto, keine Ahnung, wer das sein soll, irgendein anderer Astartes, und will den halt quasi heilen und sagt, halt ihn fest zu seinem Assistenten. Und dann kommt von hinten eine Stimme und sagt, ja, halt ihn fest, dann können wir ihn leichter umbringen. Und danach zerstört Eidolon, der das gesagt hat, dann mit seinem Energiehammer den Schädel von Vadon. Und das war's dann mit dem Charakter. Und dann stürmen sie halt von Osten rein, so wie du gesagt hast, also quasi über die Stellung, die eigentlich in der Verantwortung von Lucius stand.
Die Sons of Horus sind derweil unter Lyk Sedire angetreten gegen die Loyalisten. Also nachdem Eidolon die Belagerung durchbrochen hat. Mhm. Und der Tagus beginnt mit einem darwinitischen Gebet, das alle Sons of Horus mitsingen. Und dann marschieren sie in den Krieg. Also darwinitisch ist hier abgeleitet vom Mond Darwin, auf dem der Tempel steht, in dem Horus in Anführungszeichen geheilt wurde. Und es geht hier aber schon um die Ritualsprache der Kultisten und nicht um die Lectitio Divinitatis. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Diese beiden Glaubensrichtungen haben ja oberflächlich nichts miteinander gemein, existieren auf Darwin, aber wenn auch kurzzeitig nebeneinander. Jetzt wissen wir nichts Genaues über den darwinitischen Glauben, können aber davon ausgehen, dass es sich vielleicht um das Chaos handelt, wenn auch vielleicht ungeteiltes Chaos. Es scheint aber irgendwie dann halt auch Parallelen zu geben in der Glaubensrichtung. Also wie wir zum Beispiel also aus dem klassischen Rollenspiele kennen, also die Unterscheidung glänzender, strahlender Ritter, zum Beispiel Paladin oder dunkler Ritter, also mit ihren mit dem reinen Glauben, jetzt hier in dem Fall von Lectitio Divinitatis mit dem Imperator, und dann ist halt dieser darwinitische Glaube mit dem dunklen Reich, ne? Also vielleicht an der Stelle, wobei die Astartes ja mit der Lectitio Divinitatis gar nichts am Hut haben. Also von daher haben wir hier jetzt noch so eine dritte Instanz an der Stelle, das, was dem Klassischen halt an der Stelle widersprechen würde.
Ja, noch haben sie nichts damit am Hut. Ich glaube ja, dass sich aus der Lectitio Divinitatis das entwickelt, was nachher der Antrieb des Space Marines und 40k ist.
Ja.
Ob das wirklich so ist oder wieder eine Weiterentwicklung, sehen wir. Bisher ist es so, wie du sagst, die haben nichts damit zu tun, weil sie ja säkular quasi erzogen oder ausgebildet sind. Das wendet sich aber jetzt gerade ganz krass. Und später kriegen wir ja mit, dass Abaddon sogar sagt, dass sie auch glauben. Also genau das, was du sagst, dass sie einen eigenen Glauben haben. Ja, ob das jetzt ungeteilt ist oder auf Götter bezogen, weiß ich nicht. Hier wird ja noch was beschrieben von drei Bannern, aber das, was da beschrieben wird, was auf den Bannern ist, also das kommt mir unbekannt vor. Eine bronzene Klaue, dann ein Stern mit 8 Strahlen, okay. Das könnte man sich noch als ungeteilt vorstellen, aber dann wieder eine Bestie mit 2 Köpfen auf dem Leichenberg, habe ich auch noch nie gesehen vorher.
Nee, ich auch nicht. Es kommt mir auch nichts vor. Also ja. So wie du sagst, außer diesem 8-strahligen Stern konnte ich mir jetzt irgendwie nichts drunter vorstellen.
Und auch hier wieder ganz wichtig, irgendeiner von denen, ich glaube Sedire, schreit auf in die letzte Schlacht.
Okay, das ist dir eindeutig öfter aufgefallen als mir.
Ja, es ist mir direkt an der Stelle das zweite Mal aufgefallen, deshalb dachte ich, ab sofort achte ich mal da drauf. Es kommt noch ein paar Mal.
Tarots Stellung wird nun von den Verräter Emperor's Children angegriffen und er fragt sich, ob Lucius etwas passiert ist, weil die Angreifer durch seinen Sektor kamen. Und er will ihn tatsächlich suchen gehen, der arme Tor. Er bezweifelt, dass Lucius überhaupt sterben könnte. Das fand ich lustig.
Genau, also ist so ein bisschen Foreshadowing quasi, ne?
Ja, so ein humorisches Easter Egg, ne, auf das, was da noch so kommt. So ähnlich wie seine Frage, warum die World Eaters nicht gleich in roten Rüstungen rumlaufen, das wäre doch viel praktischer.
Er ist also der Mensch, der schon vorausahnt irgendwie.
Ne, Tarwitz ist Woody Allen, der durchbricht die vierte Wand.
Genau. Ja, viel mehr passiert auch gar nicht, außer dass er jetzt loszieht in dem Dialog von Solaten, weil der dachte ja, Lucius wäre vielleicht tot. Aber nee, das kann ja nicht sein.
Vorher schickt er seine Männer noch ins Innere, also weiter ins Innere rein, damit die da helfen zu verteidigen. Und er selbst geht dann los.
Alleine.
Loken und Torgadon sind ihrerseits auf einer Suche, weiter auf der Suche nach Abaddon und Aximand. Und sie treffen auf World Eaters, die ihnen im Weg sind. Und hier treffen sie auf Karn, dem, also einen der besten Kapitäne der World Eaters, den wir auch schon kennen.
Ja, den haben die nämlich schon mal getroffen. Und zwar im Säulengang vor dem, ach, wie hieß das nochmal? Nicht das Strategium, sondern das, was es ersetzt hat, weil es viel prächtiger war.
Es ist lustig, ich habe es auch nicht aufgeschrieben, weil ich drauf gehofft habe, dass du es noch weißt.
Okay, müssen wir es merken. Vielleicht fällt es uns noch ein. Auf jeden Fall haben sie ihn da getroffen und kennengelernt als einen durchaus einen World Eater, den man achten könnte. Weil eigentlich sind die World Eaters ja nicht so gut angesehen, aber Tarn hat einen guten Eindruck hinterlassen, was er jetzt im Moment so gar nicht macht, weil er irgendwie ein wutverzerrtes Gesicht hat und sich einfach blind auf Loken stürzt und dabei auch schreit und Blut spuckt, dann entsteht so ein Zweikampf, in dem Loken immer mal wieder glaubt, sowas wie helle Momente bei Karn zu entdecken, bis er dann angeschrien wird mit der Info, ich bin der achtfache Pfad, was auch immer er damit meint, und danach scheint alle Menschlichkeit aus seinem Gesicht zu weichen und er macht quasi rasend weiter mit seinen Angriffen auf Loken. Aber Karn ist anscheinend nicht ganz so stark, wie ich mir das zum Beispiel vorgestellt hätte, weil Loken erkennt, dass sie geblendet werden von dem Licht von einem Landraider und denkt sich, ja, da ist ja vorne sowas dran, was den Weg frei macht und Leute aufspießt, und spießt dann Karn damit auf. Der fährt dann quasi mit dem Landraider an ihm vorbei und ist weg. Das ist so, fand ich jetzt etwas ernüchternd, den Kampf.
Ja, war schnell vorbei, ne? Der Landraider gehört den Sons of Horus und der Torgadon zieht den Loken noch schnell in Deckung. Der erzählt dann von Karn, weil das hat Torgadon nicht so richtig mitgekriegt, und dass er nicht wüsste, ob er jetzt tot sei. Also Spoiler ist er nicht, weil er steht bei mir da hinten im Regal.
Ja, in roter Rüstung.
Ja, es gibt ihn, nee, noch ist er nur grundiert. Ja, ja. In roter Rüstung. Aber ja, es gibt ihn ja noch als 40k-Figur, ne, von den World Eaters, und von daher ist er nicht tot.
Also er lebt noch viel, viel länger, als man jetzt denkt. Also er wurde ja auch nur, ich glaube, einmal in der Brust irgendwie durchbohrt von einem Zacken. Da muss man ja nicht unbedingt sterben.
Ach mein Gott, nee, mein Gott, ein kleiner Kratzer.
Ist nur eine Fleischwunde, ja.
Ja, und dann stehen die beiden auf und gehen weiter.
Wobei, steht noch extra da, Loken ist durch Karn verletzt. Also er ist jetzt nicht mehr so taufrig, geht trotzdem weiter.
Wird er hier einmal erwähnt und dann nicht mehr.
Auch wieder eine sehr seltsame Stelle. Aber auch das, die Kämpfe, die später beschrieben werden, laufen da eigentlich genauso ab.
Richtig.
Halb tot, halb zermatscht, oh, egal, wir machen weiter.
Es kommt ähnlich vor wie so im Comic oder im Actionfilm, ne? Irgendwie angeschossen. Stimmt. Aber in der nächsten Szene geht es dann trotzdem weiter.
Die wundersame Heilung, ja.
Perspektivwechsel auf Tarwitz, der ist jetzt immer noch auf der Suche nach Lucius und weicht dabei seinen ehemaligen Brüdern aus. Ja, er hat einen Plan, er will Eidolon eine Lektion wegen seiner Arroganz erteilen und teilt seinen Brüdern mit, sie sollen den Lunawolves die Verteidigung überlassen, also den, die er vorher zurückgelassen hat und reingeschickt hat, die funkt er an, und sie sollen auf seine Position vorrücken. Nach diesem erteilten Befehl ist plötzlich der Lucius da und der steht da mit seinem Schwert und einer Glasscherbe, mit der er sich so gerade genüsslich das Gesicht zerschneidet. Auch hier hält der Tarwitz ihn nach wie vor für seinen Freund, bis er dann erkennt, dass die Emperor's Children Leichen um Lucius herum Loyalisten waren und keine Schussverletzungen aufweisen. Und der Tarwitz fragt ihn dann noch so, für wen denn die letzte Narbe im Gesicht sei. Und er sagt, die ist für ihn. Und damit ist die Freundschaft beendet, hätte ich da zumindest mal gesagt, ne?
Ich habe noch zu dem Plan von Tarwitz aufgeschrieben, dass er ja sich auf der Suche von Lucius irgendwie jetzt so Gedanken macht und, wie du sagst, die Schwäche von Eidolon ausnutzen will, weil Eidolon ist nur fixiert auf, ich muss den Palast erstürmen, und schaut quasi nicht links und nicht rechts. Und dann denkt er sich so, ja, gib mir 100 Krieger und ich werde ihm seine Arroganz bezahlen lassen. Und dann grinst er, fand ich schön beschrieben. Und dann ruft er über Vox die 100 Krieger, die ja zufällig auch da sind, um diese ganze Aktion zu starten. Das fand ich auch wieder ganz nett beschrieben, bevor dann genau das kommt, was du schon beschrieben hast. Was logischerweise in einem Kampf enden muss. Aber bevor der beschrieben wird, springen wir nochmal zu Loken und Torgadon.
Es geht weiter mit Loken. Der und Torgadon finden nun Abaddon und Aximand und dann geht es schon wieder zurück zu Tabels und Lucius.
Cool, ich glaube, das haben wir gleich wenig aufgeschrieben. Ja, eine Zeile habe ich, genau.
Lucius hat jetzt erkannt, dass er nur hier ist wegen seiner Freundschaft zu Tabels. Ne? Also das hat er nicht vorher schon erkannt, wie ich eben gedacht habe. Das erkennt er erst hier. Und er hat anscheinend von Aldron erfahren, dass Tarwitz das Angebot des Lord Commanders und Fabius ausgeschlagen hat und deshalb zum Sterben geschickt worden war. Ne? Und er quasi mit ihm, wir erinnern uns, das war das in diesem versteckten Labor mit diesen komischen blauen Tanks, wo die ganzen Mutationen drin waren, wo der Tarwitz dann beschlossen hat, dass er dann mal von dem Schiff runter muss.
Er will nicht weiter mutieren oder wie die anderen sagen, sich weiterentwickeln und über den anderen Astartes stehen. Was Lucius natürlich total dämlich findet, das Angebot hätte er unbedingt annehmen sollen. Aber ist egal, jetzt wird er ihn eh umbringen. Und dann wird der Kampf ausführlich beschrieben. Und ich habe da eigentlich nur aufgeschrieben, dass Lucius mit Tarwitz spielt und um ihn rumtanzt und ihn so langsam durchlöchert. Weil Tarwitz hat im Grunde genommen null Chance.
Der Tarwitz schafft es dann mit einer Finte, Lucius in einen Faustkampf zu verwickeln, sodass der sein Schwert auch verliert und dass es auch einfach nicht mehr nutzen kann, wenn er so nah an ihm dran ist. Bis dann der Solathen endlich eintrifft und der dann auf Tarwitz Befehl hin den Lucius beschießt, ihn auch verwundet, aber Lucius kann abhauen. Ja. Tarwitz will erst nach hinterher, aber da wird es irgendwie beschrieben, dass Lucius irgendwie durch so eine Mauerlücke flutscht.
Genau, flutscht, habe ich auch aufgeschrieben. So ein Loch.
Dann ist er irgendwie weg und er plant jetzt erstmal weiter den Angriff auf den Eidolon.
Interessant ist an der Stelle, dass Tarwitz ja sagt, schieß und Solathen schießt auch direkt. Also da hat gar nicht erst überlegt, warum er vielleicht nicht auf seinen vermeintlichen Kameraden schießen sollte.
Ja, aber ne, das ist Tarwitz anscheinend höher in der Stellung und ich meine, er hat ja auch dafür gesorgt mit seiner Erfahrung, dass da alles erstmal überlebt haben, auch die ganze Zeit. Ich meine, das wird der wohl auch wissen, ne? Wie man dazu gehorchen hat und wie nicht.
Also schön finde ich tatsächlich, wie der Kampf beschrieben wird. Ich stelle mir das auch tatsächlich vor wie so ein Tanz. Lucius tanzt um Tarwitz herum und der versucht sein Bestes, hat aber wirklich keine Chance, zumindest solange sie Waffen in der Hand haben. Bis er sich dann auch daran erinnert, was Loken damals gemacht hat im Übungskampf. Er hat ja auch Lucius einfach mit der Faust eine runtergehauen, bevor der überhaupt anfangen konnte. Und dann war der Kampf schon beendet. Also hat er sich daran erinnert und dachte, so hätte er vielleicht eine Chance, was ja auch an sich funktioniert hat.
Und ich mich frage, wer hat denn jetzt den Kampf gewonnen? War es denn der Tarwitz oder war es der Loken? Weil der hatte ja die Idee. Er war inspiriert.
Ja. Genau. Und eigentlich kann er froh sein, dass er das wie auch immer überlebt hat. Weil es wird ja tatsächlich beschrieben, dass Lucius ihn mehrfach verletzt und schneidet und durchsticht und er da überhaupt keine Chance hat zu parieren, weil Lucius auch alles, was er macht, voraussieht quasi. Aber er überlebt's.
Und das war Kapitel 16.
Ja.
Heute geht's hier Schlag auf Schlag.
Schlag auf Schlag ist gut. Also das nächste Kapitel, ich habe tatsächlich mehr aufgeschrieben bei den anderen, aber auch nur aus Verzweiflung, weil ich nicht wusste, was ich aufschreiben soll. Also Kapitel 17 war wieder seltsam.
Ja, das ist... Kommen wir gleich zu, weil das ist irgendwie undurchsichtig, vor allem gegen Schluss. Ist nicht so genau beschrieben, vielleicht aber auch Absicht.
Das kann sein, ja.
Nach kurzem Wortwechsel und gegenseitigen Vorwürfen attackiert jetzt der Abaddon den Loken. Ja, und der Torgadon den Aximand. Also der Abaddon steckt in einer Terminator-Rüstung drin und Loken, Torgadon und Aximand in den normalen Rüstungen. Und auch der Torgadon und der Aximand führen beide noch so ein kurzes Wortgefecht, in dem eigentlich nur beschlossen wird, dass sie es bis zum Tod kämpfen werden.
Und eine Sache ganz wichtig, ich habe aufgeschrieben, weil das ja extra erwähnt wird, Abaddon ist ja größer und stärker als die meisten anderen Astartes. Ja. Und er kann sich in dieser Terminator-Rüstung so geschickt wie jeder Astartes-Krieger in Sava-Rüstung bewegen.
Ja, wobei das ja nachher erstmal nochmal revidiert wird.
Genau deshalb habe ich es aufgeschrieben. Weil das widerspricht sich, was nachher kommt.
Ja. Der Kampf geht weiter und weiter und es werden so typische Plattitüden auch noch ausgetauscht und dann wechseln wir zum Tarwitz.
Oh, jetzt hast du zwei Abschnitte übersprungen. Ich habe tatsächlich doch mehr aufgeschrieben. Am Ende des ersten Abschnitts unterhalten sich Logan aber noch kurz über Fehler. Und der Fehler von Logan ist ganz offensichtlich, dass er immer noch daran glaubt, das Richtige zu tun. Woraufhin dann Logan fragt, was ist denn dein Fehler, Abaddon? Und der sagt dann, naja, ich rede zu viel. Und dann stürzt er sich ja erst auf ihn. Wobei der Kampf ziemlich ungleich ist, wie wir erfahren in dem übernächsten Abschnitt dann. Während Torgadon und Axiomant erstmal gar nicht so wild aufeinander sind, weil sie ja eigentlich Freunde sind und erstmal innehalten. Aber wie du sagst, dann einigen sich halt drauf, okay, es soll so sein. Und währenddessen erwischt Torgadon den Axiomant noch einmal kurz mit so einem Bedauern im Gesicht. Und was da ja auch steht, ist, dass die beiden sich ebenbürtig sind. Und so überraschter bin ich über den Ausgang nachher. Aber, ja gut. Klein Horus ist halt vielleicht auch ein Name, der Gewicht hat. Wer weiß. Jetzt sind wir bei Tarwitz, der gerade von hinten quasi so durch die Reihen der Empress Chiltern flügt und einen nach dem anderen umbringt. Warum die das nicht mitkriegen?
Denn der Tarwitz ist auf der Pirsch und Eidolon ist seine Beute. Und der Plan scheint erfolgreich zu sein, da die Loyalisten Eidolons Einsatzverband so Stück für Stück auseinandernehmen können. Und als sie Eidolon erreichen und der sich auch dann schon zurückfallen lässt, meldet sich der Vipus, dass die DSI-Re anrückt und er den Titan unter Feuer nehmen will. Da habe ich mir gedacht, oh, mach das, ne? Das ist bestimmt eine super Idee. Das sieht der Tarwitz tatsächlich ähnlich, ne? Denn der sagt, nee, mach das mal nicht, weil dem kannst du keinen Schaden machen und beschießt lieber mal weiter die Truppen. Und als er dann die Größe der feindlichen Armee sieht, begreift er, dass das hier der letzte Kampf ist.
Genau. Zum dritten Mal.
Ja. Da an der Stelle habe ich tatsächlich noch gehofft, dass jetzt auch die Lage innerhalb in der DSI-Reihe vielleicht auch mal nochmal aufgegriffen wird, weil es ja relativ offen gelassen wurde. Hat er denn jetzt getroffen? Hat er nicht getroffen? Ne? Also es sieht so aus, als hätte er getroffen.
Ja, also an der Stelle war ich immer noch unsicher, weil es steht ja nur da, dass die DSI-Reihe anmarschiert kommt. Aber ja. Es sieht ja noch nicht da, was sie macht. Und ich hatte tatsächlich auch die Hoffnung, dass wir jetzt dann als nächstes da reinspringen und erfahren, was da drin wirklich passiert ist.
Ja.
Aber das geschieht leider nicht.
Ich habe das an der Stelle jetzt auch mal eigenmächtig vorgezogen, weil die Enttäuschung, dass man das nicht mehr sieht und dass die jetzt da einfach anfängt rumzufeuern und an der Stelle keinen Rückgriff mehr auf die Charaktere gibt, die wir ja im Buch kennengelernt haben und die Charaktere auch nicht mehr ausgeleitet werden, fand ich kacke.
Fand ich auch ziemlich doof. Ich fand es enttäuschend.
Ja, richtig. Ja, deshalb habe ich das einfach jetzt vorgezogen an der Stelle.
Ja.
Der Kampf von Loken und Abaddon ist immer noch on, die sind immer noch dabei. Aber der Axiomant hat Torgadon so gut wie besiegt und ist am Ende des Abschnitts dabei, ihm den Rest zu geben. Aber passiert noch nicht.
Die Klinge sinkt Richtung Nacken. Also man kann sich schon denken, was passieren sollte oder wird. Vorher wird aber noch beschrieben, dass der Abaddon, der so schnell ist wie ein Astarteskrieger, dann doch nur beinahe so schnell ist wie ein Astarteskrieger, weil er durch so einen Torbogen geht, auf dem ganz viele Statuen stehen. Loken sieht, dass die sehr schwer sind, macht dann diesen Torbogen kaputt und Abaddon wird erstmal begraben. Also vermeintlich ausgeschaltet oder zumindest mal auf Pause gestellt, damit Loken sich dann Torgadon und Axiomant widmen kann.
Bei Tarwitz hat nun die DSI-Re angefangen, das Feuer zu eröffnen und schießt auch tatsächlich auf die Loyalisten. Und Tarwitz befiehlt seine Truppen aufs Dach. Die Lage wird immer aussichtsloser. Und nachdem erneut Beschuss der DSI-Re erfolgt, stehen die Feindtruppen bereit anzustürmen. Also da ist nicht mehr viel zu holen an der Stelle.
Genau, die letzte Schlacht beginnt. Nee, steht jetzt nicht da, steht da, der Sturm beginnt, aber die Aussage ist wieder ähnlich.
Der Aximand hat derweil den Torkadon geköpft. Das fand ich schade.
Aber während das macht, sagt er noch, es tut mir leid.
Ja, ganz toll.
Ja. Nee, schade fand ich es auch, weil es ein cooler Charakter war.
Genau. Aber wie gesagt, ne, das ist halt 30k, 40k und Happy End gibt's hier anscheinend dann wirklich nicht. Ne? Man bekommt das hier relativ brachial eingetrichtert. Und der Loken muss auch hilflos zusehen, er kann nichts machen. Aber seine Wut richtet sich dann nicht gegen den Aximand, sondern gegen den Abaddon. Und er wirft sich dann wieder auf ihn. Ja, mhm. Kampf geht nicht so gut aus für Loken. Ne?
Sieht aber am Anfang gut aus, weil der so Abaddon steckt ja noch so halb fest und Loken ist stärker, als er jemals dachte.
Ja,
aber nicht stark genug.
Nicht stark genug. Er kriegt sein Knochenschild zertrümmert, also der Abaddon haut ihm quasi auf den Brustkorb und macht ihn drin dann Matsch.
Mhm.
Und will ihn dann mit demselben Schwert umbringen, mit dem Aximand den Torkadon erledigt hat. Und bevor er das tun kann, bricht die Dies Irae durch die Mauern mit einem großen Fuß und bringt den Palast zum Einsturz. Und dann wird alles rund um den Loken schwarz und wir wechseln zum Tawitz.
Und ich habe mir dann so eine Sprechblase über Abaddon vorgestellt, der sagt, nicht schon wieder. Weil er gerade erst begraben wurde.
Vor allem, wie kacke ist denn das, ne? dass die Dies Irae da durchpflügt und dann die eigenen Truppen noch begräbt. Ha, egal.
Ja, so ganz geschickt ist das Ding halt nicht. Es ist ein bisschen größer. Aber ich finde es auch dämlich, dass ausgerechnet der Titan jetzt diesen vermeintlich epischen Kampf zunichte macht oder kaputt macht, wobei der eh nicht so episch ist, wie ich es gehofft hatte.
Nö, das ist, wie gesagt, es ist ja mehr so ein Vermützel und eine Hinterhofschlägerei ist das eigentlich mehr.
Ne? Genau, eine Schlägerei, so wird's, ja. Also ja. Vor allem das, was Abaddon macht, ist eher so Prügelei, Schlägerei, genau. Das hat nicht viel mit ehrenvollem Kampf zu tun.
Der Tawitz steht, ja?
Ich habe noch aufgeschrieben, dass Loken, während er versucht, Abaddon umzubringen, in den Augen oder hinter den Augen von Abaddon so eine tobende Dämonenmeute sieht. Das ist ja, also hat mich so ein bisschen an die Szene mit Khan erinnert, dass irgendwas im Kopf ja auch nicht richtig ist bei denen. Oder anders als vorher. Wobei das bei Abaddon durchaus auch vorher schon so gewesen sein kann, wie er immer beschrieben wurde. Aber wer weiß.
Ich habe eher diese tobende Dämonenmeute an der Stelle eher mit einem Gefühlschaos oder Unentschlossenheit interpretiert, als dass es jetzt wirklich halt aufs Chaos an der Stelle geht.
Echt? Unentschlossenheit bei Abaddon?
Naja, kommt ja nachher noch vor. Ich habe es zwar nicht aufgeschrieben, aber es kommt ja schon vor, dass er, kommen wir nachher noch dazu, wenn er dann sagt, dass Loken tot ist, ne, stellt er ja nachher irgendwie fest, dass er ja dann kurz trotzdem anfängt zu zweifeln, was er dann einfach wegwischt. Also so
ja.
Ganz auf Spur also ist er nicht.
Ja, er hofft halt, dass er so Genugtuung empfindet und stattdessen empfindet er halt Leere. So wird es beschrieben, genau.
Aber zunächst mal steht der Tawitz mit dem Vipus zwischen den Resten der Loyalisten und wartet mit denen dann gemeinsam auf ihr Ende. Sie finden Trost darin, einen guten Kampf geliefert zu haben und dass der Garro zur Erde fliegt und dem Imperator zu berichten, sodass dieser dann mit einer riesigen Armee die Verräter richten wird.
Aber die Verräter, die ihm gegenüberstehen, also sie selbst sind 100 Leute ungefähr, steht ja immer noch da, und die Verräter sind inzwischen Zehntausende, die machen aber nichts im Moment. Die könnten sie jetzt ja einfach überrennen oder zerbomben oder zerschießen, aber sie machen nichts. Warum, kriegen wir später noch beschrieben.
Der Abaddon berichtet jetzt dem Kriegsherrn von Lokens Tod und erkennt in Aximand Bedauern und aufkeimenden Zweifel an dem, was sie da gerade tun und taten, woraufhin der Abaddon dann beschließt, man müsse den Aximand gut im Auge behalten.
Genau, das ist extra kursiv geschrieben.
Ja? Habe ich eigentlich gemerkt.
Ja, vielleicht ist es im PDF auch nicht so, ich weiß es nicht. Aber es ist ja so Ende des Abschnitts und mir ist es tatsächlich so ein Kursiv geschrieben.
Ja, also gesagt, Misstrauen überall. Sobald da einer irgendwie nicht so reagiert, wie er soll, muss man den direkt im Auge behalten. Wird vielleicht auch durch die Heizung abgehört, wie früher in der DDR. Wer weiß.
Aximand sagt er ja auch tatsächlich noch während oder kurz nachdem Abaddon Horus berichtet hat vom Erfolg, fragt Aximand, was haben wir denn da eigentlich getan? Also er bedauert tatsächlich, was wir getan haben. Und Abaddon sagt dann, naja, was man uns gesagt hat.
Ist ein guter Hund. Macht mal, was das Herrchen will.
Auf jeden Fall.
Jetzt kommt ein sehr, sehr weirder Sprung, wo auch irgendwas drinsteht, was dann nachher irgendwie anders beschrieben wird. Also wir gehen jetzt zurück auf die Geist der Rachsucht und sind wieder einmal bei Horus und Malachurst. Und die Truppen sind derweil wohl alle von Istvaan 3 zurück und Horus freut sich schon auf den richtigen Kampf auf Istvaan 5. Also irgendwie haben wir hier einen Cut, einen zeitlichen Sprung und es wird dann berichtet, dass alle Verräter schwere Verluste erlitten haben und die World Eaters nur noch unter halber Sollstärke operieren. Also da hat es wohl richtig gekesselt. Und jetzt befiehlt der Horus dann auch die Stadt von der Oberfläche zu bomben. Und ich frage mich, habe mich an der Stelle gefragt, warum? Weil es sind doch alle zurück und es ist ja wohl davon auszugehen, dass da unten nichts mehr lebt. Kann man sich so denken, aber die haben die wohl genau so da stehen lassen, wie du es eben beschrieben hast. Also die haben nicht mehr angegriffen und dann wurden sie dann anscheinend abkommandiert.
Vielleicht haben sie noch gewunken und sind weg. Und es wird ja später beschrieben, dass Ankon sich auch darüber ärgert, weil die kommen als letztes zurück, die World Eaters, und er ist immer noch wütend darüber, dass sie halt den Planeten verlassen haben, ohne dass sie alle umgebracht haben.
Ja, aber die wurden ja nicht vom Planeten gebeamt, ne? Ich meine, die haben keinen Materie-Energietransport an der Stelle so. Und
ja.
Das heißt, die sind dann irgendwie haben umgedreht und sind weggegangen und die Loyalisten in der Mitte haben das nicht als Gelegenheit genommen, da nochmal zurückzuschießen?
Naja, 100 Mann zur Hälfte tot und verbrannt und was weiß ich was gegen 10.000, ne? Was hätten die noch schießen sollen?
Ja, hat das recht.
Aber du hast recht, das ist ein seltsamer Sprung. Da steht ja noch, dass das jetzt der wichtigste Kampf ist, der da kommt. Das fand ich auch seltsam.
Der Istvaan 5.
Genau, nachdem gefühlt ein halbes Buch der Kampf auf Istvaan 3 beschrieben wurde.
Ja, aber der war ja nicht geplant.
Achso, stimmt. Das war ja nur ein Massaker, war ja kein Krieg. Genau.
Genau. Also erst Massaker geplant und dann wurde es Krieg. Das war ja so nicht gedacht, ne?
Okay.
Der Loken lebt noch, was aber keiner wissen kann. Also an der Stelle dachte ich halt noch, okay, die sind alle tot und jetzt lebt nur noch der Loken, dass die anderen auch immer noch leben, kriegen wir gleich erst mit. Der ist schwer verletzt und kann das beginnende Orbitalbombardement beobachten. Die Erschütterungen ruckeln die Trümmer so ein bisschen von ihm runter und dann erfassen ihn die Flammen und er fühlt nichts mehr, steht da. Das ist eigentlich eine Metapher für seinen Tod, aber wir nehmen ja nach wie vor an, dass er die Geschichte erzählt.
Genau. Deshalb gehen wir davon aus, dass er nicht tot ist.
Richtig.
Wobei ich aufgeschrieben habe, Loken wird wach und schläft wieder ein.
Ja, gut, das kann man auch machen.
Ob er einschläft oder was auch immer mit ihm passiert, werden wir hoffentlich noch erfahren. Aber ja, ist auch erstmal weg.
Der Tarwitz und die 100 loyalen Legionäre sind noch übrig, also hier kriegen wir es dann mit und die versammeln sich, bevor die Bomben regnen und dann damit auch alles beenden.
Ja, das ist kurz und knapp beschrieben. Also sie feiern sich selbst noch ein bisschen, dass sie so lange durchgehalten haben, aber klar, das Bombardement beendet das jetzt. Und an der Stelle habe ich mich auch gefragt, wenn wir ein bisschen zurückdenken, bevor der Krieg oder Kampf losgegangen ist, war ja auch eine Option, den Planet zu bombardieren. Und Horus hat das nicht gemacht, weil er sagt, nee, das müssen wir jetzt im Kampf gewinnen, sonst ist das ja feige und sonst würde ich mich ja zurückziehen. Aber genau das hat er doch jetzt gemacht.
Frag nicht.
Nee, besser nicht. Wird noch besser gleich.
Denn der Ankon ist wütend, ja? Weil er gezwungen wurde, von dem Planeten runterzugehen, bevor alle Gegner tot waren. Und der Mortarion ist da und der Eidolon, Abaddon, Aximand und Erebus ist auch da. Und der Horus steht vor dem Altar des Tempels, dessen vier Seiten die vier Gesichter der Götter repräsentieren. Das hat ihnen Erebus so erklärt.
Genau.
Und auf Istvaan 5 hat Fulgrim derweil eine Festung in einem Krater für Horus Truppen vorbereitet. Da erfahren wir dann auch, dass der Imperator wohl 7 Legionen schickt. Und das wird wohl zum Kampf kommen. Aber es hat sich in der Zwischenzeit ja viel getan, was der Erebus so berichtet.
Ja, und da steht jetzt, es wird zum Kampf kommen, der aber in Wahrheit kein Kampf ist. Da habe ich nur ein großes Fragezeichen dran gemacht.
Ja, das habe ich so jetzt gar nicht ausgeführt, weil das Fragezeichen war mir zu groß.
Okay.
Was er damit meint. Wir kriegen es auch im Buch nicht mehr erklärt, von daher.
Nee. Aber ja, Erebus soll jetzt erklären, was denn sonst so alles passiert ist. Wobei das anscheinend gar nicht so viel war, zumindest habe ich das irgendwie nicht wahrgenommen oder überlesen. Er berichtet jetzt, dass Sanguinus und die Blood Angels quasi beschäftigt sind und deshalb keinen Ärger machen werden. Und die Ultramarines sind bei Kalth, irgendein anderes System, wo wir, wenn wir uns zurückerinnern, vorher schon erfahren haben, dass sie dahin geschickt werden sollen, damit sie eben nicht jetzt bei Istvan 5 mitmischen. Und das sorgt wohl dafür, dass die Kampfkraft der Verbündeten größer ist oder stärker ist als die der Legion, die gerade auf dem Weg zu ihnen sind.
Da steht ja auch, dass der Erebus das jetzt berichtet, warum das sich jetzt da so alles getan hat und warum das dann so sein wird. Ne? Aber er erklärt ja gar nichts. Ne? Nee. Er sagt ja nur, genau. Sanguinius und die Blood Angels sind beschäftigt. Warum? Keine Ahnung.
Genau, das sagt er auch nicht, ja.
Und Ultramarines, also Kalth, scheint so weit weg zu sein, dass die nicht mehr rechtzeitig da sein könnten. Aber die sollten ja eigentlich von den Wordbearers angegriffen werden. Davon ist hier jetzt auch keine Rede mehr.
War da nicht sogar der Lorga selbst mit dabei?
Ja.
Ja, so wurde es mal beschrieben. Aber genau, wie du sagst, also das, was Erebus da berichtet, ist ja kein Bericht, sondern er erzählt zwar Dinge, die wir eh schon wissen. Und von dem, was ich jetzt erwartet hätte, sagt er kein Wort.
Ja. Somit könnte dann auf Istvan 5 die Loyalisten zerschmettert werden. Ja? Und der Aximann fragt dann noch, was danach ist, was sie danach machen. Und der Horus sagt dann, na, dann holen wir uns Terra.
Und das sind seine finalen Worte.
Das war's. Ein recht unspektakuläres Ende irgendwie. Und vor allem gar nicht das, was wir erwartet hatten.
Ja, ich muss sagen, es wirkt vor allem jetzt im letzten Kapitel alles irgendwie so gehetzt. Also nicht ausgeführt und nach dem Motto, ich muss jetzt fertig werden damit. Das ist ein bisschen schade, weil vieles nicht zu Ende geführt wird einfach.
Ja, das war, Budget war einfach alle anscheinend.
Quasi, ja. Letzte ja. Staffel von, was war's?
Game of Thrones.
Genau, Game of Thrones, ja.
Ja, seltsam. Also, wir wissen ja, wie es weitergeht. Ne? Der Flug der Eisenstein ist das nächste Buch. Und da bin ich schon gespannt drauf, was da passiert.
Ich hoffe, das beschreibt jetzt nicht den Flug von ursprünglichen Startpunkt bis zu der Stelle, wo sie einen Notsprung machen und danach das Ende. Und ich hoffe, es geht danach noch weiter.
Ich hoffe, dass es nicht mitten in diesem Buch losgeht und dann erst ab der Hälfte quasi das Neue kommt.
Also du meinst, dass quasi das, was wir jetzt gelesen haben, aus einer anderen Perspektive wieder beschrieben wird? Und
richtig.
Ja, nee, das genau. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Könnte natürlich auch sein.
Mhm.
Nee, das wäre nicht so toll.
Gut, je nachdem, wie es geschrieben ist, ne? Also, aber das wird mir, glaube ich, so ein bisschen die Lust an diesen rauben. Ja, werden wir sehen, keine Ahnung. Ist ja nur eine Befürchtung.
Wenn die auf dem Schiff sind, wie viel sollen sie dann mitkriegen von dem, was auf dem Planeten passiert? Also das kann nicht so lange sein, wenn es denn so geschrieben wird. Hast du das Nachwort gelesen?
Nö. Du?
Nee, ich bin ja gerade eben erst fertig geworden mit Lesen. Also. Okay.
Ich bin mal kurz drüber geflogen, aber es ging im Allgemeinen über diese Mammutaufgabe, was im Nachwort des ersten Buchs schon mal so ein bisschen drin stand. Also ich habe es nicht wirklich gelesen. Ich habe so ein paar Wortfetzen habe ich gesehen und habe gedacht, nö, das lassen wir aber weg.
Vielleicht habe ich ja noch Muße, das noch ein bisschen zu lesen später.
An die Papierversion bin ich nach wie vor nicht rangekommen. Sammelband 3 ist ungefähr genauso schlecht zu kriegen. 4, 5 sieht es ähnlich aus. Das heißt, wenn es nicht dann irgendwann demnächst mal Nachdrucke geben sollte, werden wir wohl mit den E-Books vorlieb nehmen müssen. Also ich lese es ja sowieso dort, aber ich wäre jetzt ganz gerne auch mal auf Papier gewechselt. Aber der Markt verbietet es.
Soll nicht sein, zumindest nicht im Moment, ja.
Ja, nicht zu dem Preis.
Ja.
Noch was in eigener Sache. Nächste Woche wird es noch eine Folge geben. Da werden wir dann mit dem ersten Kapitel, oder mit den ersten beiden Kapitel der Flug der Eisenstein beginnen. Buch 4, der Horus Heresy. Die beiden Wochen darauf wird es keine Folge geben, weil ich nicht im Lande weilen werde. Ich habe Urlaub.
Sei dir gegönnt.
Ja.
Sommerurlaub.
Ich hoffe, dass ich im Urlaub zum Lesen kommen werde. Also sieht wahrscheinlich eher so aus, dass ich dann nach Hause komme und dann 2 Tage Zeit habe, die Kapitel zu lesen, bevor es zur nächsten Aufnahme geht. Das ist viel realistischer.
Ja, das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, ja.
Ich nehme das Tablet mal mit, aber wir werden es sehen.
Ich hatte das Buch tatsächlich auch dabei jetzt am letzten Wochenende, habe aber alles gemacht, außer darin zu lesen.
Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, ich bin gerade im Überlegen, also so ein Fazit zu schließen oder zu beschreiben, wäre jetzt eigentlich Quatsch, weil ich habe im Kopf auch keins vor Augen oder habe mir nichts überlegt. Wir hatten ja immer so ein bisschen Fazit zwischen Fazit oder Rückbetrachtung.
Ja.
Also vielleicht in Summe war es anders als erwartet, insbesondere diese große, böse Schlacht, bei der natürlich ganz viele schlimme Dinge passiert sind. Aber ich glaube, das, was ich im Kopf erwartet hatte, ist das, was auf Istvan 5 passieren wird.
Ich glaube, da haben wir uns nur Vorstellungen gemacht, die so halt nicht erfüllt wurden. Also dann, also wir hatten ja schon mal gehört, dass auf Istvan irgendwas passiert ist im Istvan-System. Wahrscheinlich ist aber Istvan 5 gemeint gewesen, nicht Istvan 3.
Ja. Naja. Im schlimmsten Fall passiert das dort auch nicht, weil Horus ja beschreibt, dass das, was sie da machen, eine Falle sein wird. Was auch immer das genau heißt.
Also irgendwie ist das jetzt keine Falle mehr, wenn die doch Bescheid wissen, oder?
Das, über was wissen sie Bescheid?
Das also ist sie halt sprengen den Planeten.
Wissen, dass da die Verräter sind. Keine Ahnung. Die haben ja nicht umsonst einen Tempel dahingestellt. Also irgendwas muss ja passieren.
Da haben die den dahingestellt, aber oder stand diese Festung in diesem Krater schon?
Also die Festung an sich stand wohl und Fulgrim hat das befestigt, aber der Tempel an sich, den haben sie selbst noch dahingestellt. Wobei ich nicht ganz verstanden habe, woher die Festung kommen soll. Es wird ja nur am Anfang beschrieben, dass die Istvaner davon ausgegangen sind, dass die bösen Götter auf die Istvan 5 gelebt haben, weil da war es eh schon immer dunkel und schwarz.
Okay.
Vielleicht sind es auch Chaosgötter, wer weiß.
Kann sein, ja. Ja, Fazit hatte ich jetzt auch keins. Also wie du sagst, ich hatte kein Fazit im Kopf. Das Buch ist so vor sich hingeplätschert. Vor allem der Schluss ist ja, wie gesagt, etwas unbefriedigend. Wir haben ja auch mit jedem Kapitel schon uns ja quasi auch immer so ein kleines Fazit gegeben oder auch immer zwischendrin immer wieder gesagt, von daher bin ich an der Stelle relativ leer, also mir ist da jetzt auch nichts eingefallen, ich wollte auch nichts erzwingen, das wäre glaube ich auch nicht der Sache dienlich gewesen. Wie wir die Qualität der 3 Bücher beurteilen, haben wir in der letzten Folge auch schon mal besprochen, müssen wir auch nicht nochmal erneut aufgreifen und von daher würde ich für heute schließen und damit auch den Sammelband schließen.
Jawohl, Sammelband 1.
3 Bücher haben wir. 1 Jahr ist rum.
Krass.
Würden vielleicht dann jetzt einige wundern, warum ich jetzt schon sage, 1 Jahr ist rum, wo wir erst im September mit der Ausstrahlung, mit dem Hochladen begonnen haben. Aber wir haben ja im Juli letzten Jahres schon angefangen vorzuproduzieren. Auch wenn diese Vorproduktion dahingeschmolzen ist wie ein Schneeball im Sommer. Und wir ja jetzt nur noch live produzieren, also quasi immer so 1 Tag oder 2 Tage vor Veröffentlichung. Das wäre sehr gut, wenn wir tagesaktuelle Themen besprechen würden und uns nicht mit Büchern beschäftigen, die mittlerweile gute 20 Jahre alt sind.
Mhm.
Ja, ungefähr.
Tatsächlich. Ich glaube 2006 kam das erst, oder?
Aber na, ist wie es ist, ne? Also. Beide viel zu tun. Vielleicht schaffen wir es mal irgendwann mal, wenn wir beide gleichzeitig frei haben, uns die Muße küsst, dass wir das alles vorschreiben und schon fertig haben und dann an einem Tag vielleicht 2 oder 3 Folgen aufnehmen können, dass es vielleicht mal noch ein bisschen entspannter wird, aber sehe ich aktuell nicht.
Ich wollte schon sagen, die Idee war gut und wir sind auch motiviert gestartet. Es hat sich dann anders ergeben.
Ich werde jetzt die Zeit dann demnächst auch mal nutzen, die ersten Folgen noch durch die Vorproduktion zu schicken, dass die auch mal ein bisschen besser sind. Bei der ersten Folge hatte ich es ja schon mal gemacht. Und bei allen Folgen bis zu der, wo ich damit angefangen habe, möchte ich es noch tun, aber auch bisher noch nicht dazu gekommen. Ich freue mich auf das nächste Sammelband. Wir starten mit Buch 4 nächste Woche. Und dann denke ich mal, sind wir da auch vielleicht auch schneller fertig als in einem Jahr, weil wir ja auch zwischendrin den Modus gewechselt haben und ja dann auch zwei Kapitel pro Folge machen, nicht nur einen. Somit könnte es vielleicht sein, dass wir es in einem halben Jahr schaffen oder dreiviertel Jahr. Wir schauen mal. Wie es im Januar aussieht.
Wer weiß, wie dick das Buch ist, ne?
Wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ich hab's schon, aber ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab noch nicht reingeguckt. Mhm.
Okay.
Gut, dann lass uns schließen. Wir hoffen, dass euch das letzte Jahr gefallen hat. Die Download-Zahlen sagen jetzt erstmal verhalten ja. Es gibt einige Abonnenten, die uns an der Stelle treu ergeben sind. An der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr uns jetzt schon so lange zuhört und auch die, die uns vielleicht gerade erst entdeckt haben. Die Produktionsqualität ist ja in der letzten Zeit gestiegen und ich hoffe, dass dann dadurch auch nochmal ein paar Leute mehr dazukommen in nächster Zeit. Und durch Umstände, die sich bei uns jetzt demnächst auch ergeben werden, werden wir vielleicht auch die Gelegenheit haben, uns da nochmal ein bisschen breiter aufzustellen, noch ein bisschen mehr Reichweite aufzubauen, wozu wir jetzt die letzten Zeit keine Zeit hatten und auch keine Gelegenheit haben, uns mehr Gedanken darum zu machen. Dann schauen wir mal, dass wir die Geschichte hier vielleicht noch ein bisschen größer kriegen.
Ihr dürft gerne kommentieren, kritisieren, Anregungen geben. Wir freuen uns auf Input, denn auch wir entwickeln uns ja weiter und der Podcast entwickelt sich weiter. Und wenn euch irgendwas am Herzen liegt, freuen wir uns natürlich darüber, das zu erfahren.
Immer auch gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adressen stehen nach wie vor in den Shownotes. Immer gerne gesehen, immer gerne gelesen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, Thomas, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht, Kai.